Hi, hier ist Jones und wenn du das hörst, dann weißt du, dass wir aktuell eine Sommerpause machen. Du aber in der Zwischenzeit immer donnerstags und sonntags ein Kapitel aus meinem aktuellen Hörbuch von meinem Buch Match hörst. Heute ist das dritte Kapitel dran mit dem Titel Bindung. Und dieses Kapitel und die folgenden Kapitel sind mir so essentiell wichtig, dass ich sie explizit und individuell ansagen möchte. Falls du spontan hierüber gestolpert bist und das Buch von Anfang an hören willst, dann schau im Podcast nach der Folge, nach dem Kapitel 1 und 2 und beginne das Hörbuch sequenziell von Anfang bis Ende. Wenn du heute hier bist, dann bist du im dritten Kapitel in Bindung. Bindung hat nichts mit Beziehung, Liebe oder Romantik zu tun. Bindung ist dein ureigener, uralter Bodyguard in deinem Nervensystem. Bindung ist die Art und Weise, wie du im Kontext von anderen Menschen dich fühlen gelernt hast und gelernt hast, wie du dich fühlen machen musst, um zu überleben. Das heißt auch, dass deine Emotionen, deine Affekte, deine Gefühle, die du heute in zwischenmenschlichen Lebensbereichen, wie eben in deiner Beziehung, aber auch in deiner Arbeit, und unter Freunden beispielsweise, diese Gefühle nicht einfach sind, sondern vielmehr Gefühle etwas sind, was du dich fühlen machst, um zu einem Ergebnis zu kommen. Entweder um Widerstand zu erlangen, um Macht zu erlangen, um dich abhängig oder unabhängig zu fühlen. Auf jeden Fall ist deine Bindung die Art und Weise, wie du gelernt hast, auf die Welt zu reagieren, um zu überleben. Wenn du das auf einer essentiellen Ebene einmal für dich verstanden hast, dann kannst du fast jedes Thema deines Lebens, jede Herausforderung und alles, was mit schwierigen Gefühlen von Verlassenheitsgefühlen, von Einsamkeit, von dem Gefühl, ausgegrenzt zu sein, Zugehörigkeitsgefühle, Vertrauensthemen aufzulösen, indem du sie dir bewusst machst. Solange diese Themen unbewusst sind, steuern sie dein Leben und du nennst das Leben Schicksal oder einfach die Karten, die dir das Universum ausgeteilt hat. Deshalb hör dir heute dieses Kapitel an und geh mit in deinem Gefühl und mit in deiner Lebensgeschichte und überlege dir, welche Bindung und welche Art der Verbindung zu den essentiellen, zu den überlebenswichtigen Menschen in deinem Leben du in deiner Kindheit kennengelernt hast. Falls du dann weiterhören möchtest, falls du dir das Hörbuch kaufen möchtest, um es in deiner eigenen Geschwindigkeit zu hören beispielsweise, dann findest du den Link wie immer unterhalb von mir im Beschreibungstext der heutigen Folge oder du gehst auf reinundraus.com/match. Dort findest du alle Links zum Taschenbuch genauso wie zum Hörbuch. Und wenn du merkst, dass dich diese Themen berühren und dass dieses Thema, gerade der Bindung, wirklich Tiefe und Bedeutung in deinem Leben hat, weil sich Muster, weil sich Prägungen und weil sich Themen in der Liebe immer und immer wieder zeigen, dann gibt es aktuell noch die letzten zwei Plätze in unserem Retreat vom 22. bis zum 30. August in den Niederlanden. Und dort erlebst du die echte Erfahrung, die echte persönliche Transformation und Heilung in den intimen Lebensbereichen, gerade was das Thema Bindung betrifft. Auch dazu findest du alle Möglichkeiten zur Bewerbung, den Link und so weiter in den Shownotes oder direkt auf unserer Website reinundraus.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und tiefe Erkenntnis mit dem heutigen Kapitel. Wir hören uns am Sonntag. Alles Liebe, dein Jones. Kapitel 3 Bindung. How we love is how we learned to be loved. Stan Tatkin. Das innere Kind. Wenn wir die tiefsten Ebenen unserer heutigen Beziehungswunden verstehen wollen, müssen wir ganz an den Anfang zurück. Denn unsere Bindungsstile entwickeln sich vor allem in den ersten Lebensjahren. Bevor du einen Namen hattest, warst du nur Gefühl, Wärme, Schweben. Verbunden mit allem. Keine Trennung, keine Angst, reine Liebe.
Dieser Zustand ist das, was spirituelle Lehrer den Ursprung nennen. Reines Bewusstsein, reine Verbundenheit. In diesem Zustand sind wir pures Potenzial, bereit, die Bühne des Lebens zu betreten. Nach etwa 9 Monaten beginnt alles, was du bisher kanntest, zu kollabieren. Plötzlich entgleitet dir die Substanz deines gesamten bisherigen Lebens. Die Fruchtblase platzt. Schwerelosigkeit wird zu Druck. Zum ersten Mal spürst du wirkliche Schwerkraft. Ein Spalt öffnet sich, du wirst durch einen engen Kanal gepresst, kopfüber ins Unbekannte. Licht, Kälte, Töne, fremde Gerüche, alles auf einmal. Du musst zum ersten Mal selbst atmen. Jemand benennt dein Geschlecht, du bekommst einen Namen, deine Reise beginnt. Zum Glück gibt es nach diesem ersten Trauma ein kleines Wiedersehen mit dem Vertrauten. Hautkontakt, Herzschlag, die Stimme deiner Mutter, Wärme, Berührung, Halt. Du greifst nach allem, was Verbindung gibt. Du bist weich, formbar, vollkommen abhängig. Aus evolutionsbiologischer Sicht kommen wir Menschen als eine Art physiologische Frühgeburt zur Welt. Unser Gehirn ist so groß geworden, dass wir viele Monate früher geboren werden müssen, als es für unsere Reife eigentlich ideal wäre. Im Vergleich zu anderen Säugetieren, ein Fohlen, das kurz nach der Geburt stehen kann, ein Elefantenkalb, das seiner Herde folgt, sind wir noch lange nicht fertig gebacken. Unser Nervensystem ist darauf angewiesen, sich im Außen weiterzuentwickeln, in Armen, auf Haut, im Rhythmus von Herzschlag, Stimme und Blickkontakt. Jede Berührung, jede Stimmung, jeder Blick, dein System saugt alles auf. In den ersten Wochen schläfst du mehr, als du wach bist. Doch das wird sich bald ändern. In den ersten Monaten kannst du kaum sehen. Nur starke Kontraste aus nächster Nähe nimmst du wahr. Viel mehr lernst du über das Hören und Fühlen, über die Schwingung deiner Umgebung und wie sie auf dich reagiert. Dein erster Kontakt mit der Dualität der Welt ist simpel. Saugen oder nicht saugen. Du beginnst zu begreifen. Die Welt reagiert. Es gibt Zustände, es gibt Bedingungen. Bedürfnisse werden mal erfüllt und mal nicht. Die Milch ist da. Ah, Mama ist weg. Aua. Deine Lernkurve in diesen Monaten ist so steil, dass du als Erwachsener kaum mehr nachvollziehen kannst, wie extrem dieser Wechsel aus Glück und Schmerz für ein kleines Wesen sein muss. Schau dir ein zufriedenes Baby an und du siehst die pure Hingabe an das Sein. Blicke in das Gesicht eines schreienden Säuglings und du erkennst die pure Not seiner völligen Abhängigkeit. In diesem zerbrechlichen Zustand sollte unendliche Liebe, Sanftheit und Berührung selbstverständlich sein. Doch die Realität ist oft eine andere. Wir alle kommen in ein System, geformt von Eltern, Familie, Kultur, von der Reife der Menschen um uns herum. Auch bei unseren Eltern hinterlassen die Tage und Nächte aus Stress, Schlafmangel und Überforderung Spuren, selbst wenn pure Liebe die Absicht ist. Ein Neugeborenes verändert alles. Die Aufmerksamkeit muss neu verteilt werden, der Fokus verschiebt sich, die Umstellung kostet Kraft. Alle Spannungen wirken sich aus. Sie sind die unsichtbare Energie, die das Baby mitfühlt, die es unbewusst regulieren muss. Die instabile Umgebung in der Kernfamilie samt der gesellschaftlichen Anforderungen und familiären Altlasten können Stressoren sein, die unausweichlich das Nervensystem formen. Lass uns für die praktischen Zwecke sagen, wir alle starten mit bedingungsloser Liebe und werden von da aus in die Schule des Lebens entlassen. Wir sind pures, liebendes Bewusstsein. Ab diesem Moment beginnt langsam aber sicher der schleichende Verlust dieser Anbindung. Wir haben keine Konzepte für das, was da geschieht, keine Worte, keine Filter, keine Sprache. Unser Erleben formt sich unbewusst in Empfindungen wie sicher oder nicht sicher, genug oder nicht genug, angenehm oder unangenehm. Das bloße Gefühl von Verbindungsverlust schaltet unser System in den Überlebensmodus. Etwas in uns richtet sich auf, um uns zu schützen, wenn die Verbindung abreißt. Selbst wenn Comics, Smartphones oder Fernseher pausenlos Reize liefern, nichts ersetzt jemals die ungeteilte Aufmerksamkeit eines präsenten Menschen. Alles formt eine Geschichte über mich. Und genau deshalb kann kein Ausdruck, keine Stimmung, keine Emotion in unserer Nähe unbemerkt an uns vorbeiziehen. Egal wie sehr wir umsorgt werden, so viel konstante Verbindung wie im Mutterleib gibt es nie wieder. Vielleicht ist genau das der Zustand, den wir unser Leben lang wieder herbeisehnen. Kurze Zeit später entwickelt sich in deiner Lernkurve allmählich die Sprache. Mit der Sprache wechselst du in die Welt der Erwachsenen. Irgendwann verändert sich der Ton. Aus dem sanften Baby-Talk wird der Klang erwachsener Erwartungen. Kennst du die Szenen, in denen Eltern viel zu ernst mit einem kleinen Kind sprechen? Die Hose bleibt jetzt an oder wir haben keine Zeit für Spielchen. Die Sprache wird härter, Grenzen werden eingefordert. Aus Frust, Überforderung oder Wut entsteht die Stimme der intermittierenden Verstärkung. Worte wie Nein, Stopp, Nicht prägen das neue Klangbild. Manches Verhalten wird gelobt, anderes kritisiert, um es zu steuern oder abzustellen. Der Weg führt uns weg von der Unmittelbarkeit der Impulse und Bedürfnisse hin zu einer vorgegebenen Struktur. Intermittierend bedeutet, wir werden manchmal, aber nicht immer, für ein Verhalten gelobt und angenommen, ein anderes Mal bestraft und abgelehnt. Durch den unvorhersehbaren Rhythmus wissen wir nicht, wann Lob oder Aufmerksamkeit kommt. Wir zeigen das vielversprechende Verhalten aber häufiger und hoffen, dass die Verbindung wieder eintreffen wird. Diese Form des Lernens ist langsamer, tiefer und resistenter gegen spätere Versuche, ein einmal einstudiertes Verhalten zu verändern. Aus der Fülle authentischer Impulse entsteht ein Regelwerk. Mit jeder Regel wird die innere Landkarte geschrieben. Das ist die Blaupause deiner späteren Bindung. Denn die Verbindung ist überlebenswichtig. Für ein Säugetier sehr viel wichtiger als Authentizität. Deshalb opfern wir viel eher unsere authentischen Impulse, um mit der Umgebung in Verbindung zu bleiben. Jedes Kind saugt in den ersten Jahren Informationen auf wie ein Schwamm. Das kindliche Gehirn schwingt in diesem Alter meist in Theta-Wellen, einem natürlichen Trancezustand, in dem alles, was gesagt oder erlebt wird, viel schneller aufgenommen und gespeichert wird. Hier wird still und leise die Software deines Lebensskripts geschrieben. Ruppiger Kontakt, grobe Griffe, gereizte Stimmung, alles prasselt auf dein zartes System ein. Eltern, die glauben, mit ihren Kleinkindern ein ernstes Wörtchen reden zu müssen, haben den Kontakt zu ihrer Empathie längst verloren. Was in dieser Phase implizit oder explizit gesagt oder getan wird, schreibt sich in dein System ein. Was dein System daraus macht, ist eine bedingte Rolle, getrennt von bedingungsloser Liebe. Du beginnst, eine Version von dir zu formen, die passt, die funktioniert, die geliebt wird. Nicht um deiner selbst willen, sondern weil sie bewusste oder unbewusste Erwartungen erfüllt. Du wirst lieb oder laut, zart oder stark, fordernd oder vernünftig, je nachdem, was im System für dich funktioniert. Diese Rolle schützt dich, aber sie kostet dich auch etwas. Den freien Ausdruck, losgelöst von externer Validierung. So entsteht nicht nur ein Charakter, sondern ein Kompromiss. Du bist Mensch und Maske zugleich. Ein Wesen, das Liebe ist, und eine Maske, die sich Liebe verdienen muss. Immer mehr lebst du in einer Spaltung. Einerseits gibt es das bedingungslos liebende Kind, andererseits das funktionale Ego. Das Ego ist unsere Maske, die Anpassung und Strategie, wie wir gelernt haben, die Liebe zu sichern. Musstest du die Liebe deines prägenden Elternteils bewusst erlangen, musstest du dafür viele unerwünschte Anteile von dir unterdrücken. Diese Anstrengung bleibt in deinem System als Wut gespeichert, unterbundene Impulse, die irgendwann integriert werden wollen. Hast du die Liebe bewusst verloren, weil Elternteile dich kritisiert, abgelehnt oder verlassen haben, wurdest du vielleicht still, brav oder hilflos, aus Angst, die Ohnmacht dieses Verbindungsverlustes wieder fühlen zu müssen. Hast du die Liebe unbewusst gewonnen, musstest du lernen, dich attraktiv zu machen, um die rare Aufmerksamkeit von abwesenden Eltern zu ergattern. Doch hinter dieser Anziehung lauert die ständige Angst, verlassen zu werden, wenn die Aufmerksamkeit ausbleibt. Hast du die Liebe unbewusst verloren, blieb die zweifellose Annahme deines prägenden Elternteils ungewiss. So blieb in dir eine stille Trauer um alle Momente, in denen Annahme und Ablehnung sich plötzlich abwechselten. Vor diesen Prägungen war Liebe selbstverständlich und ihr Verlust die Ausnahme. Durch diese Erfahrungen ist der drohende Verlust zur Norm geworden und Anpassung zur Regel. So wurde Liebe zu etwas, das man sichern, verdienen oder manipulieren muss. Unsere frühen Wege zur Verbindung prägen, wie wir später Nähe suchen, eingehen und halten. Das System, mit dem wir einst um Liebe rangen, wird zu einem Kreislauf aus Stress und Beruhigung, ein Versuch, Verbindung zu sichern. So entsteht ein inneres Muster, wie wir mit Stress umgehen, wenn die alten Wunden unserer Bindungserfahrungen berührt werden. Das nennen wir Bindungsstil. Unsere emotionalen Reaktionen auf Basis von Freude, Angst, Wut und Trauer, mit denen wir versuchen, Nähe aufrechtzuerhalten oder den Verlust von Verbindung zu vermeiden. Im Allgemeinen sind diese Reaktionen als die vier Bindungsstile bekannt. Sicher, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent oder desorganisiert. Sie sind die grobe Kategorisierung, die beschreibt, wie ein Kind typischerweise auf Trennung und Wiederkehr der Bezugsperson reagiert und versucht, Nähe und Distanz zu regulieren. Hast du als Kind dein Umfeld überwiegend in Ruhe, Sicherheit und Verlässlichkeit erlebt, speichert dein System dieses Programm. Später wirst du als sogenannter sicherer Bindungsstil genau diese Muster suchen und alles, was abweicht, wie Gefahr, Drama oder unerreichbare Nähe, automatisch meiden. Hast du hingegen die körperliche oder emotionale Nähe deiner Eltern als unsicher oder schmerzhaft erlebt, wird dein System lernen, Nähe ist gefährlich. Dann entwickelst du tendenziell einen vermeidenden, in Klammer unsicher vermeidenden, Bindungsstil. Du lässt nur so viel Nähe zu, wie es sich sicher anfühlt. Kommt jemand zu nah, schlägt dein System Alarm. Deine Affekte springen an, stellen Abstand her, schaffen Hierarchie und verhindern zu viel Intensität oder Emotion. Der Konflikt? Oft nur der sichtbare Versuch deines Systems, wieder Distanz und Kontrolle zurückzugewinnen. Nimmst du vor allem den möglichen Verlust von Nähe als Bedrohung wahr, entsteht ein anderer Mechanismus. Du entwickelst einen ängstlichen, in Klammer unsicher ambivalenten, Bindungsstil. Du erlebst im Außen das, was du innerlich am meisten fürchtest, den alten Konflikt um Nähe, um Kontakt und um Verbindung. Du kontrollierst, klammerst, forderst Nähe ein, nicht weil du frei bist, sondern weil du den Schmerz des Verlassenseins verhindern möchtest. Du schwankst zwischen dem Wunsch nach Nähe und der Angst vor dem drohenden Verlust. Wenn du als Kind eine widersprüchliche Mischung aus beidem erlebt hast, wenn deine Bezugsperson sowohl Quelle von Sicherheit als auch von Angst war, pendelst du als Erwachsener zwischen diesen Extremen. Das ist der, in Klammer unsicher, desorganisierte Bindungsstil. Beziehungen werden dann zum Schauplatz deines inneren Chaos. Nähe fühlt sich gefährlich an, zu viel Distanz aber auch. Am Ende bleibt oft die Unfähigkeit, in Beziehungen ein echtes Gefühl von Sicherheit herzustellen. So gut die vier Kategorien uns eine Orientierung geben, zeigt die neuere Bindungsforschung, dahinter stehen fließende Tendenzen von Bindungsangst und Bindungsvermeidung, die sich im Laufe des Lebens während und je nach Beziehungskontext Eltern, Freunde, Liebespartner unterschiedlich stark auftreten. Du hast nicht den einen Bindungsstil, der dich ausmacht. Du hast ein ganzes Bindungsnetzwerk, abhängig von der Person und ihrer Position in deiner inneren Hierarchie. Zu deiner Mutter reagierst du vielleicht überangepasst, zu deinem Ex trotzig vermeidend und zu deinem besten Freund sicher. Und all das lebt gleichzeitig in dir. Dein Bindungsstil ist also kein Sternzeichen, sondern ein Trainingszustand deines Nervensystems, abhängig von deiner Geschichte, deinem aktuellen Stresslevel und dem Menschen, der dir gerade gegenübersteht. Bindungsstile und ihre feineren Ausprägungen entlang der Skalen von Bindungsangst und Bindungsvermeidung beschreiben nicht, ob wir Beziehungen eingehen, sondern wie unser Nervensystem versucht, den drohenden Verlust von Sicherheit zu bewältigen. Wir treten als Erwachsene in Beziehungen, die auf geheimnisvolle Art und Weise an unser altes System aus Annahme und Ablehnung erinnern, damit wir unbewusst genau jene Form von Sicherheit rekonstruieren, nach der wir als Kind gesucht haben. Im Konflikt sind wir nicht mehr im Kontakt mit einem Gegenüber. Wir sind in Kontakt mit dem Muster, mit der Regulation und mit dem eigenen Bedürfnis nach dem gewohnten System. Es ist extrem wichtig, diesen Punkt tief zu verstehen. Unsere Trigger in Beziehungen folgen einer Software, die weitaus tiefer und essentieller ist als die bloße Beziehung vor unseren Augen. Was immer uns am Gegenüber triggert, aktiviert in erster Linie die Überlebensmuster unserer Lebensgeschichte. Wir erkennen das leicht an der Art und Weise, wie sich im Konflikt unsere Wahrnehmung radikal verändert. Sobald wir im Bereich der Überlebensmuster sind, passieren wundersame Dinge mit unserer Realität. Wir hören falsch, löschen Wichtiges, verzerren das Gesagte, bis es in unser altes Drehbuch passt. Statt "Lass uns lieber morgen ausgehen", hören wir "Ich will dich heute nicht". Und diese Mechanismen sind oft so subtil, dass wir es selbst nicht erkennen. Wir übertragen unsere tiefsten Befürchtungen auf das Gegenüber, um uns dagegen auflehnen zu können. "Du willst mich nur einengen" oder "Ich kann nicht ohne dich leben" sind Ängste, die wir auf unsere Partner projizieren. Wir machen sie zur Leinwand, die wir benutzen, um mit uns selbst in Kontakt zu kommen. Wir erleben eine Art der Erinnerung. Es ist die Trance unserer unbewussten ersten Lebensjahre. In dieser Zone ist alles subjektiv. Alles in diesem Bereich entzieht sich dem rationalen Verstand. Bindungsstile entstehen in den ersten Lebensjahren, geprägt durch Mimik, Gestik, Energie, Hormone und Emotionen, die sich tief in unser Unterbewusstsein einschreiben. Sie formen eine verzerrte Wahrnehmung, geboren aus den ältesten Regionen unseres Gehirns. Diese Schicht übernimmt, wenn intensive Emotionen uns im Streit überfluten. In der Affektregulation, also in der Art, wie wir starke Gefühle wahrnehmen, ausdrücken und beruhigen, wirkt das Urzeitliche in uns. Alles Impulsive, Instinktive, Tierische, das einst unser Überleben sichern sollte. Das ist auch der Grund, warum logisch-rationale Argumente in einem Streit dann nicht mehr greifen. Argumente sind das Produkt unseres reflektierten, analytischen Denkens. Dieser Teil unseres Gehirns wird im Auge des Sturms regelrecht überrannt von unbewussten, viel schnelleren Systemen. Mit diesem Setup aus Liebe, Lebensskript und Bindung gehen wir in die Welt. Was wir dort oft finden, ist das Gegenstück zu der Liebe, die wir uns erhoffen. Unsere automatischen Reaktionen schreien im Konflikt laut: "Du liebst mich nicht!" und meinen eigentlich: "Du liebst mich doch, richtig?" Was da aus uns herausruft, ist der Schmerz vom Verlust der Liebe. Als Baby und Kleinkind waren wir ein nacktes Nervensystem, als leeres Blatt in einem hypnotischen Zustand lernend, wie Überleben in einer Welt funktioniert, der wir vollkommen ausgeliefert sind. Diesen Bindungsstil zu überkommen und die Botschaften neu zu deuten, statt ihnen unbewusst ausgeliefert zu sein, wird zur größten Aufgabe in unseren erwachsenen Beziehungen. Was wir jetzt im Konflikt befürchten, wovor wir flüchten, was wir attackieren, all das ist nicht die Person vor unseren Augen. Unser Gegenüber reflektiert die Konturen unserer Bindungserfahrungen. Gleichzeitig bietet es damit auch die Chance, das System zu knacken und über die Bindungsstile hinauszuwachsen, indem wir die automatischen Reaktionen unseres Nervensystems für unsere Bewusstwerdung nutzen, statt sie nur unbewusst in Kampf oder Flucht auszutragen. Diese Prägungen zu entlarven heißt, die Gefahr von damals als Erinnerung zu erkennen und nicht als Realität von heute. Wir können Schritt für Schritt den Weg zurück zur Liebe freilegen, die wir nie wirklich verloren haben. Der Weg besteht darin, dieses System zu verlernen, weil es zwischen uns und damit zwischen mir und der Liebe steht.